grundsätzlich, das Leben verläuft ja meistens so in Phasen, in Hoch und Tiefs. Und die gibt es natürlich auch im Unternehmerleben. Da haben wir natürlich auch schon die wildesten Berg- und Talfahrten gehabt. Und am Ende des Tages ist es halt schon so, dass die Bergfahrten natürlich sehr viel mehr Spaß machen. Aber die großen Learnings ziehst du am Ende des Tages halt eben im Tal. In den besten Teams hast du halt einfach jeden Verhaltenstyp präsent. Du hast vier Grundtypen, ne? Dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Und am Ende des Tages geht es einfach nur darum, dass du das, was der andere halt eben besonders gut kann, zu schätzen weißt, auch wenn dir das vielleicht halt eben gar nicht liegt. Aber das zusammen ergibt natürlich in der Regel halt eben dann das richtig gute Ergebnis.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Herzlich willkommen zurück zum Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region und möchte verstehen, was ist ihr Erfolgsgeheimnis, was ist ihre Inspiration, welche Motivationsquelle haben sie, wie bleiben sie immer am Ball und wie stellen sie sich vor allem auch den alltäglichen Herausforderungen, die einem so begegnen. Mein heutiger Gast hat eine sehr beeindruckende Geschichte mitgebracht. Mit bereits 14 Jahren hat er sein erstes Gewerbe in der Garage seiner Mutter angemeldet und startete seine Karriere als DJ und Eventplaner. In der Schule ist er zum Schluss nur noch nebenberuflich Schüler gewesen, bevor er seine Lebensfreude entdeckt hat und im Weihnachtsbusiness eingestiegen ist. Seitdem baut er als Captain an Bord seine eigene Flotte und schließlich Werft auf, die bereits mehrere Preise gewonnen hat. Sein Geschick und Genie und wahrscheinlich auch seine Lebensfreude halfen ihm in stürmischen Zeiten an Land einen kühlen Kopf zu bewahren, was letztendlich dazu führte, dass er mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet wurde. Eine Geschichte, die sich liest wie ein Seefahrtsroman, ist sein Lebenswerk. Herzlich willkommen, Marc Ulrich.
Vielen lieben Dank, Jessie.
Schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Du hättest auch Texterin werden können.
Stets bemüht. Marc, bevor wir starten, darf ich dir noch einmal einen kleinen Schluck Rodeos nachschenken?
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne. Wie ist es denn eigentlich bei euch im Beruf? Müssen dich deine Mitarbeitenden mittlerweile als Captain ansprechen?
Nee, wir haben zwar sehr, sehr früh angefangen, wie du es eben gesagt hast, so schön die Seemannssprache einzuführen. Also unsere Idee war immer so als Leitidee der Leuchtturm, der Orientierung gibt, gerade im Marketing. Und dieses maritime Thema hat uns dann auch die ganze Zeit begleitet, aber als Captain müssen Sie sich nicht ansprechen.
Erzähl uns doch trotzdem noch mal ganz kurz, wer du bist.
Ja, ich bin Marc Ulrich, Unternehmer, komme aus dem schönen Ahrtal, bin da geboren und aufgewachsen und habe auch meine Companies da gegründet. Und hat relativ früh angefangen, wie du es eben gesagt hast, habe ich so meine Liebe zuerst für das Thema Veranstaltungen, Events und dann aber auch sehr früh fürs Marketing entdeckt. Und habe dann auf der Basis im Prinzip halt eben verschiedene Unternehmen aufgebaut.
Lass uns doch mal zurückspringen ins Jahr 1999. Du wirst 14 Jahre alt und stehst in deinem Kinderzimmer beziehungsweise in der Garage. Was ist hier passiert?
Ja, ich habe einfach sehr früh Spaß an Musik gehabt und dann kam irgendwann auch die Idee zu sagen, hey, lass uns irgendwie Veranstaltungen machen und dann natürlich so einen ganz, ganz kleinen Rahmen, ganz kleine Musikanlage, ein bisschen Licht dabei. Und dann haben wir erst halt so unsere eigenen Geburtstage gemacht und dann haben halt andere gefragt, Mensch, könnt ihr das nicht auch bei uns machen? Und dann hat sich das so weiterentwickelt und da einfach Spaß dran gefunden. Und dann, zuerst den reinen Verleih, dann kam auch relativ schnell dabei, dass man sagt, Mensch, wir können die Sachen eigentlich auch verkaufen, so in dem Veranstaltungstechnikbereich. Und dann ist man da irgendwann so in die Zeit Abi und Co. gekommen und dann kamen die eigenen Veranstaltungen dazu, also halt eben nicht nur die Vermietung und Verkauf, sondern dann war ohnehin so das Thema, es gab relativ wenig Angebot so für das eigene Alter und dann habe ich einfach eigene Veranstaltungen gemacht, Partys, Konzerte, Musicals und das war im Prinzip halt eben so der Start.
Das heißt, der Ursprung war ja eigentlich der Spaß an der Sache und dann kam so dieses Unternehmerische schleichend dazu. Hattest du da Unterstützung? War das irgendwie aus dem Elternhaus auch schon so ein bisschen mitgegeben? Du hast auch eben von wir gesprochen, habe ich rausgehört.
Genau, es ist tatsächlich so, dass meine Eltern sind eigentlich da in dem Bereich nicht unterwegs gewesen, also nicht unternehmerisch. Das war irgendwie schon so intrinsisch. Und genau, das Disco-Team am Anfang, das habe ich mit einem gemeinsamen Klassenkameraden gemacht. Und ja, aber das kam irgendwie von innen heraus.
Wie ist es dann weitergegangen? Du hast ja auch gerade schon gesagt, in der Oberstufe ging es dann auch noch weiter. Später habt ihr aber neben Events auch noch andere Sachen ins Leben gerufen.
Genau, also ich habe Abitur gemacht und für mich war klar, ich wollte halt gerne in diesen Eventbereich und es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und es war tatsächlich so, dass es in dieser Zeit gab es noch, nicht wie heute, gab es in dem Bereich noch keine Ausbildung oder auch kein richtiges Studium. Also die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann kam erst einige Jahre später, ich wollte aber trotzdem was machen. Das Einzige, was man machen konnte, war im Prinzip so ein Diplomlehrgang zum Eventmanager, den habe ich dann parallel zum Zivildienst gemacht und war dann noch ein Jahr lang als Volontär in einer größeren Agentur in Bonn. War dann tagsüber da bei der Agentur, habe nachts sozusagen halt eben das eigene Business weitergemacht und ja, habe dann nach dem Jahr, im Jahr 2000, mich dann im Prinzip hauptberuflich selbstständig gemacht.
Wie ist dann aus einem Unternehmen eine ganze Flotte geworden?
Ja, das war im Prinzip so, dass zuerst halt eben das Event- und Marketingagentur-Thema da war und das ist dann auch erstmal gewachsen, aber langsam organisch. Kam der erste Mitarbeiter, der saß wirklich noch bei mir in diesem Kinderzimmer am Gartentisch mit dabei, erste Grafiker, und dann haben wir irgendwann halt eben Büroräume dazu genommen und dann ist natürlich, sag mal, um die Zeit ist halt auch das Internet halt eben mit groß geworden und da waren wir halt relativ früh auch mit dabei und sind dementsprechend halt eben auch gewachsen. Also war immer im Prinzip so auf der Suche nach neuen Geschäftsideen, da immer offen, immer quirlig und ja, dann kam im Prinzip irgendwann die Idee, wie können wir mit den Kompetenzen, die wir in der Agentur haben, auch noch andere Sachen machen. In einem bestimmten Bereich war Weihnachten immer ein Thema, also ich hatte so eine kleine Werbetechnikfirma übernommen und da war so zu Weihnachten das Thema Geschenke für Kunden, Mitarbeiter war da immer ein größeres und haben gesagt, Mensch, eigentlich können wir da viel mehr draus machen, halt eben nicht nur diesen Bereich der Aufmerksamkeiten, sondern wir haben ja die Eventagentur und da kann man auch prima Weihnachtsfeiern draus machen und wir haben unsere Grafikabteilung, da kann man auch alles mitmachen, was mit Weihnachtsgrüßen zu tun hat und so ist im Prinzip im Jahr 2005 die Idee zu Weihnachtsplaner entstanden.
Okay, also wir müssen jetzt mal kurz festhalten, in der kurzen Zeit, das waren 5 Jahre, du warst dann 19 und mit 19 ist schon jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, möchtest du meine Firma übernehmen?
Ja, das war eine Einzelfirma, das war jetzt das war auch so ein bisschen nebenbei, das war jetzt keine Firmenübernahme, ich meine, das jetzt heute irgendwie so in dem Stil vielleicht sehen würde, sondern ja, in einem relativ kleinen Rahmen, aber es hat dann letztendlich ja halt trotzdem irgendwo so ein bisschen zum nächsten Schritt geführt, ja.
Mhm. Also wenn ich jetzt an meine eigene Abi-Zeit zurückdenke, da war ich ja auch so ungefähr 19, da hat mich auch ziemlich viel interessiert und ziemlich wenig die Schule, aber tatsächlich diesen Unternehmergeist, den habe ich da jetzt bei mir nicht entdeckt. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Ach, die fanden das, ich weiß noch, in der Abi-Zeitung gibt es dann ja immer so Geschichten, wo jeder was über jeden schreibt und da gab es dann so Kommentare wie, lässt sich im Unterricht von seinen Kunden anrufen. So. Also nein, es war, die haben das größtenteils eigentlich alle sehr positiv aufgenommen. Und aber natürlich, klar, man hat natürlich dann auch Entbehrungen. Also wenn die anderen feiern, war es natürlich dann schon oft so, dass man halt dann am Arbeiten war. Und das gehört natürlich aber so ein Stück weit halt eben da auch zum Unternehmertum mit dazu. Aber ich habe da eigentlich immer Unterstützung vom Umfeld bekommen.
Und was war die Motivation, die dich auch dazu gebracht hat, dran zu bleiben?
Naja, schon am Ende des Tages halt, dass ich einfach auch gesehen habe, dass es funktioniert. Ne? Also ich konnte ja weder eine fertige Ausbildung noch ein Studium oder irgendwas vorweisen. Es war einfach Learning by Doing und die Leidenschaft an der Sache. Und das war natürlich immer schon schön zu sehen, dass dann halt eben trotzdem Leute sagen, ey, kannst du das für mich machen? Und dann ist natürlich auch so, wenn du da halt eben positive Bestätigungen bekommst, dass es dann natürlich auch Spaß macht, da dran zu bleiben und da einfach auch weiterzumachen.
Ja, also ich finde es unfassbar beeindruckend, bin ich ganz ehrlich. Also ich hatte wirklich zu der Zeit ganz andere Sachen im Kopf. War das vielleicht auch so ein Stück weit diese jugendliche Leichtigkeit, die man noch hatte, die es auch einem oftmals einfacher gemacht hat?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch natürlich, weil das ein anderer Rahmen ist, aber über viele Sachen, über die man sich dann heute jetzt natürlich auch in anderer Größenordnung Gedanken macht, die waren da einfach gar nicht da. Und das ist einfach weitergelaufen, man hat wieder investiert, man hat weitergemacht und ja, die Leichtigkeit war zu dem Zeitpunkt definitiv eine andere, ja.
Und wie hat sich das dann immer weiter aufgebaut? Du hast ja gerade gesagt, du hast mit einem Grafiker sozusagen in der Garage noch angefangen, aber ja, irgendwann musstet ihr wahrscheinlich auch feststellen, also zu zweit kommen wir hier nicht mehr weiter.
Ja, ja, genau. Nein, wir haben dann Büros angemietet, hatten da auch die Möglichkeit, zum am Anfang nur einen bestimmten Bereich anzumieten und konnten uns dann so ein bisschen virusartig da weiter ausbreiten in dem Gebäude, was unser Wachstum halt eben da ganz gut unterstützt hat, dass wir da an einem Standort bleiben konnten und haben dann im Prinzip so nach und nach Raum für Raum mit dazugenommen. Ich habe die ersten 10 Jahre im Prinzip auch selber da eigentlich mitgelebt. Also ich hatte meine Wohnung und das Büro da auf einer Etage. Da kommt man immer nachts ins Bett fallen und morgens dann direkt wieder raus. Sehr kurzer Weg zur Arbeit. Das war ziemlich praktisch. Und ja, also zum einen natürlich, weil einfach durchaus bei uns in der Region es da auch jetzt nicht so unglaublich viele Anbieter gab in dem Bereich. Das war das eine. Und zum anderen sind natürlich einfach viele Themen neu entstanden, also generell neu entstanden. Das erste Thema war im Prinzip eben das Internet, dass Leute sagen so, ich brauche jetzt eine Internetseite. Da waren wir im Endeffekt halt eben direkt mit am Start. Dann kam halt irgendwann so um 2010 dann das ganze Thema Social Media. Da waren wir halt auch sehr, sehr früh halt eben mit dabei und haben geguckt, dass wir das unseren Kunden in den Mittelstand implementiert bekommen. Und so sind wir da natürlich auch mit diesen Themen immer stark weiter gewachsen, weil da einfach ein relativ großer Bedarf gewesen ist.
Also ihr habt in den letzten Jahren ja auch schon ganz viele Preise gewonnen und da komme ich auch gerne gleich nochmal drauf zu sprechen, aber unter anderem habt ihr auch die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber bekommen. Mhm. Wie war das damals, wenn wir uns jetzt nochmal so ein paar Jahre zurückerinnern? Am Anfang mit einer Person gestartet, okay, das ist dann wahrscheinlich noch ein so sehr freundschaftliches Verhältnis auch, was vielleicht gar nicht so Arbeitgeber-Arbeitnehmer basiert ist. Wie bist du da reingewachsen? Wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt auf einmal auch Verantwortung trägst?
Ja, also ich habe zwar, wie gesagt, jetzt nicht diese abgeschlossene Ausbildung oder Studium vorzuweisen, aber ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mich halt einfach mit den Themen weiter und fortzubilden, die mich interessieren. Also alles, was irgendwie mit Unternehmertum zu tun hat, aber eben auch sehr früh natürlich was mit Mitarbeiterführung zu tun hat. Das war immer ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert hat und wo ich einfach auch Bock hatte, das selber umzusetzen, so wie ich mir das vorstellen würde. Und insofern, ja, haben wir das einfach sehr früh gelebt und ich würde sagen von auch heute noch, also klar hat das dann zum Teil andere Strukturen, aber ich sage jetzt mal so diese freundschaftliche Verbindung, das ist schon noch so in der DNA bis heute geblieben.
Was macht sonst einen guten Arbeitgeber für dich aus? Was liegt dir am Herzen?
Dass du am Ende des Tages halt eben wirklich die Wertschätzung für dein Team hast und dass du die Sachen gemeinsam machst und dass du halt eben einfach auf die Bedürfnisse auch eingehst, die dein Team hat.
Wie würdest du sagen, hast du dich seitdem menschlich weiterentwickelt, weil du ja auch super früh sozusagen direkt ins Arbeitsleben reingestartet bist? Du hast jetzt keine Auszeit in Australien genossen, du hast nicht die Azubi-Jahre genutzt, um nochmal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das nicht jetzt durch dich aussehen, aber trotzdem prägt dich das natürlich auch in deiner Persönlichkeit, wenn du ja Unternehmen aufbaust oder dann auch jetzt mehrere Unternehmen aufbaust und dadurch, dass man halt ja sehr, sehr viel Kontakt hat mit Menschen oder halt eben auch mit anderen Unternehmen, mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, dann bist du halt eben natürlich halt eben auf Veranstaltungen. Das ist schon einfach eine Welt, die mir sehr, sehr gut gefällt und wo man natürlich einfach auch so eine gegenseitige Befruchtung hat, aus der man sehr, sehr viel ziehen kann. Also einfach aus diesem Netzwerk mit Gleichgesinnten sozusagen.
Wie wichtig ist es, als Arbeitgeber Arbeit abzugeben?
Extremst wichtig. Also ich habe das Unternehmen im Prinzip alleine gegründet, aber habe sehr, sehr früh meinen besten Kumpel mit reingenommen, der auch heute 50-prozentiger Gesellschafter alle Unternehmen ist. Und unser Ziel war, wir haben immer gesagt, so wir wollen mit 40 wollen wir eigentlich frei sein vom operativen Geschäft. Das war sehr, sehr früh so unsere Vision. Und also gar nicht um das, um dann irgendwie auszusteigen oder in Rente zu gehen, sondern einfach nur dieses Ziel war für uns immer, wir wollen als, also so wie wir auch Unternehmertum verstehen, halt eben also am Unternehmen zu arbeiten, nicht im Unternehmen zu arbeiten und dann einfach auch wieder offen sein für neue Sachen. Deswegen haben wir halt schon sehr, sehr früh angefangen, halt eben Sachen abzugeben, weil das geht natürlich gar nicht anders. Ne? Also wenn dein Ziel ist, dass du selber irgendwann nicht mehr operativ im Unternehmen stattfindest, dann geht das natürlich halt eben nur, wenn du, ja, also am Ende des Tages eigentlich bereit bist, alles abzugeben, bis zum letzten Punkt, dann nachher halt eben auch zur Geschäftsführung. Und deswegen halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Wie bleibt man dann offen?
Naja, ich sag mal, indem man, wenn ich jetzt für mich spreche, indem man einfach viel unterwegs ist, sich viel anguckt. Also für mich sind so Messen, Kongresse, Seminare eine ganz, ganz große Inspirationsquelle. Und ich natürlich immer versucht, halt irgendwie ein offenes Mindset zu behalten, gerade bei den ganzen neuen Themen, die auch passieren. Es ist natürlich jetzt gerade auch eine Zeit, wo unglaublich viel im Umbruch ist und gerade auch in der Corona-Zeit uns da halt eben einfach wahnsinnig viel Neues beschert hat. Und dadurch, dass das im Prinzip schon auch so für mich so eine Grund-DNA ist, dieses neue Entdecken und dieses neue Umsetzen, versuche ich mir das halt eben schon immer noch beizubehalten.
Wenn man dir so zuhört und wenn man auch so den Werdegang beobachtet und die Entwicklung der Firmen, dann hat man immer den Eindruck, dass es eigentlich immer nur flussaufwärts geht. Aber welche Herausforderungen begegnen dir dann vielleicht auch im Alltag?
Nein, natürlich, das ist, für mich ist das ja eigentlich nicht nur das Unternehmer, sondern Leben, sondern grundsätzliches Leben verläuft ja meistens so in Phasen, in Hoch und Tiefs. Und die gibt's natürlich auch im Unternehmerleben. Da haben wir natürlich auch schon die wildesten Berg- und Talfahrten gehabt. Und am Ende des Tages ist es halt schon so, dass die Bergfahrten natürlich sehr viel mehr Spaß machen, aber die großen Learnings ziehst du am Ende des Tages halt eben im Tal. Also dann, wenn es halt wehtut, dann, wenn auch mal Krisen kommen, wenn du unter Umständen Sachen halt eben einfach nochmal wieder komplett neu denken musst. Und das gehört eben einfach mit dazu.
Und wie gehst du dann mit dieser Herausforderung um? Also wir haben jetzt eine Krise und wir müssen jetzt neu und umdenken. Mhm.
Naja, wir haben zum Glück relativ früh angefangen, uns da ja mit bestimmten Glaubenssätzen, also wir haben, Mine und ich, wir haben so ein kleines schwarzes Buch, wo wir halt eben so unsere Lehren immer mal angefangen haben zu notieren. Und eine davon ist relativ lapidar, fällt eine Tür zu, öffnen sich zwei neue. Oder auch, wir machen das Beste aus jeder Situation. So, und dann, ja, ist das schon halt einfach auch so sehr viel ein Mindset-Thema, dass wenn eine Krise kommt, zu sagen, okay, jetzt es ist einfach so, irgendwas steckt da wieder drin. Und da glaube ich schon, dadurch, dass wir einfach auch viele Krisen, also gerade jetzt das letzte große Thema Corona, dann halt eben wirklich sehr, sehr gut gemeistert haben, gibt einem das natürlich dann auch wieder Selbstvertrauen für nächste Krisen, die kommen.
Wie schafft man es, seine Mitarbeiter in so Zeiten zu motivieren? Das eine ist ja, sich selbst zu motivieren.
Ja, absolut, absolut. Naja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass wenn man selber ein gewisses Vertrauen und Zuversicht ausstrahlt und Mitarbeiter einfach auch sehen, dass man jetzt halt eben nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern halt einfach direkt da mit Ideen dran geht und die halt eben einfach auch sehen, dass da was passiert. Also gerade Corona war für uns natürlich am Anfang, als das Thema aufkam in der Eventbranche. Wir hatten irgendwie 1000 Veranstaltungen für das Jahr im Kalender stehen, 30 Leute in der Eventabteilung. Und dann realisierst du irgendwann so, davon wird jetzt keine einzige Veranstaltung mehr stattfinden. Und wenn du es dann aber dann trotzdem schaffst, einfach mit komplett neuen und anderen Ideen da alle Mitarbeiter umzuschiften und zu halten, dann ja gibt das natürlich halt eben der Crew halt eben auch, denke ich jetzt mal, einfach ein gutes Gefühl, dass die einfach wissen, okay, die sind dran und sag mal so, egal was passiert, da findet man eine Lösung.
Glaubst du, dass dein Mindset auch dein Erfolgsgeheimnis ist?
Ja, ich glaube, dass das Mindset grundsätzlich immer, wenn es um Erfolg geht, eine der größten Rollen spielt, ja.
Wie wichtig ist die Familie dabei?
Ja, die ist extrem wichtig, weil die natürlich den Rückhalt gibt, ne? Wenn man eben weiß, dass das eine ist das Business, aber auf der anderen Seite sind da in den letzten Jahren halt eben nicht nur Firmen entstanden, sondern auch Familie mit drei wundervollen Kindern. Das ist dann natürlich halt eben einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt.
Ihr lebt ja mittlerweile auf Mallorca. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist im Endeffekt wirklich nur durch die schreckliche Flutkatastrophe im Ahrtal entstanden. Wir waren zwar zum Glück mit unserem Haus privat nicht betroffen, aber natürlich hatten wir auch über Wochen kein Strom, Wasser und Co. Und uns war klar, dass jetzt erstmal gerade aus der Sicht unserer Kinder dass das ganze Thema Infrastruktur, also Schule kaputt, Kindergarten kaputt, Freizeiteinrichtungen. Und da haben wir einfach vielleicht auch wieder Thema Mindset oder Offenheit irgendwie an Tag 4 oder 5 abends da bei einer Kerze und einer Flasche Wein gesessen, haben gesagt, so, was machen wir jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und dann kam einfach die Gedanke, was wäre, wenn wir erstmal halt eben einfach mit den Kindern rausgehen aus jetzt hier der Situation. Und dann kam man meiner Frau einfach der Impuls Mallorca, warum auch immer. Wir sind dann ja, was sowas angeht, dann auch relativ schnell gesagt, okay, lass uns da mal ein bisschen Futter reinbringen. Und 10 Tage später hatten wir eine Schule und eine Wohnung. Und dann sind wir Ende August 21 dann nach Mallorca. Eigentlich mit dem Ziel, dort ein Jahr zu bleiben und dann halt eben wieder zurückzukommen. Und wie das Leben manchmal so spielt, hat sich das jetzt einfach halt verfestigt.
Du hast es gerade schon angesprochen. Die Flut hat ja noch viel, viel mehr ins Rollen gebracht. Auch im beruflichen Alltag sozusagen. Also auch da habt ihr nochmal relativ schnell bewiesen, dass ihr neu und umdenken könnt. Ja. Und habt da eine Initiative ins Leben gerufen. Erzähl mal.
Ja, genau. Also wie ich eben schon gesagt habe, zum Glück war unser Wohnhaus nicht betroffen. Also dadurch war ich dann halt eben auch direkt bei Freunden im Schlamm und musste mich nicht ums eigene Haus kümmern. Und habe dann natürlich diese Misere mitbekommen, dass wir eigentlich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Händen gebraucht hätten. Und es im Radio immer nur hieß, bitte kommt auf keinen Fall hier hin. Was zu dem Zeitpunkt auch vollkommen verständlich war, weil der Individualverkehr natürlich halt eben Räume und Rettungsfahrzeuge komplett zum Erliegen gebracht hätte. Und als Unternehmer sucht man immer nach Lösungen. Und so habe ich das auch da gemacht und habe gesagt, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir brauchen die Leute, aber die dürfen halt nicht hier rein. Also lass uns sie doch einfach außerhalb parken und dann hier runter shutteln. Und das war dann an dem Sonntag nach der Flut, war ja donnerstags nachts, habe ich dann den ersten Aufruf samstags gestartet und bin dann sonntags mit einem ersten Bus 300 Helfern runter ins Tal. Und das hat sich dann halt so schnell verselbstständigt, dass wir schon 8 Tage später mit dem 10-fachen, also 3000 Helfern am Tag da runtergefahren sind und sich dann da wirklich halt innerhalb von Wochen eine beispiellose Initiative draus entwickelt hat. Mit dem Helfer-Shuttle, was glaube ich so in der Form halt eben keiner für möglich gehalten hätte.
Was hast du in der Zeit nochmal über Menschen gelernt?
Ja, das war wirklich einschneidend. Also es war auf der anderen Seite halt eben dieses unfassbar schreckliche Leid und auf der anderen Seite aber dann zu sehen, welche Solidarität da plötzlich entsteht und wo Menschen bereit sind, ihren kompletten Urlaub zu opfern, wo Menschen zum Teil ja sogar aus dem Ausland zu uns gekommen sind, um zu helfen. Und das auch noch in dieser Masse. Also das, was man da halt schon erleben durfte, war, dass wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, dass man auf die Menschen zählen darf.
Mit welchem Gefühl blickst du heute auf die Zeit zurück?
Mit einem großen Gefühl von Dankbarkeit und Demut. Also das war wirklich einzigartig, was wir, glaube ich, da alle erleben durften. Auf der einen Seite das, was das natürlich wirklich an Hilfe geleistet hat, aber auch, dass dieser Spirit, diese Community, die da entstanden ist, wie viele Tausende von neuen Freundschaften, die da entstanden sind. Und da ist halt einfach so viel passiert in diesen Monaten. Und das ist dann schon immer eine große Dankbarkeit, wenn man sich dann halt einfach nochmal an diese Zeit zurückerinnert und sich da halt eben einfach auch nochmal Fotos, Videos etc. anschaut.
Also ich glaube nicht nur, dass du sehr viel Dankbarkeit für diese Zeit verspürst, sondern auch sehr, sehr viele Menschen, denen du dadurch natürlich auch geholfen hast. Und das haben ja auch andere Menschen wahrgenommen und gesehen. Und tatsächlich habt ihr ja für den Einsatz auch den Landesverdienstorden bekommen. Ich glaube, für so viel Engagement und Ehrenamt, da darf man auch selber stolz drauf sein. Aber wie war das, als der Anruf oder der Brief sozusagen kam, dass da eine Auszeichnung im Raum steht?
Also es ist natürlich eine tolle Anerkennung und eine tolle Wertschätzung, aber dafür macht man das natürlich nicht. Ne? Und das war ja so ein kleines Sahnehäubchen vielleicht da oben drauf, aber bei uns war es natürlich auch wirklich so, dass es ist halt unsere Heimat, das sind alles unsere Freunde, Familie gewesen, die da alle im Prinzip halt eben sehr, sehr stark von betroffen waren. Und insofern, das war natürlich, sag mal, halt eben unsere Motivation und da jetzt nicht dann irgendwann eine Auszeichnung für zu bekommen. Wenn das dann passiert, dann freut man sich darüber und dann nimmt man das auch gerne an, aber das macht, ich sag jetzt mal nachher an der Sache, keinen großen Unterschied.
Vielleicht war es ja ein Stück weit stellvertretend für die 125.000 beziehungsweise 250.000 Hände, die ihr dadurch ins Ahrtal gebracht habt.
Ja.
Ihr habt ja auch noch was anderes ins Ahrtal gebracht zu der Zeit, und zwar die We Are Open Kampagne.
Ja, richtig.
Was hat es damit auf sich?
Genau. Ja, wir haben natürlich sehr, sehr früh auch angefangen zu überlegen. Da war ich natürlich, weil ich da auch schon seit vielen Jahren da auch in dem Bereich halt eben mit aktiv bin und wir vorher halt eben auch schon da Marketingstrategien, Kampagnen gemacht haben, war uns natürlich halt eben schon relativ früh klar, dass da jetzt auch, auch da wieder so schrecklich die Situation ist, aber auch da, man ändert nichts mehr daran und dann geht es natürlich einfach auch darum zu sehen, so wie können wir im nächsten Schritt weiterdenken und was bedeutet all das jetzt im Prinzip halt auch für den Tourismus, für die Vermarktung des Tals. Es ist natürlich so, dass wir einen unfassbaren Bekanntheitsgrad durch diese Flutkatastrophe bekommen haben und dann ging es natürlich schon auch relativ früh um die Frage, also aus rein professioneller Sicht, so wie kann man das nutzen und was machen wir da draus, ne? Und deswegen haben wir auch schon früh angefangen, natürlich auch zu gucken, die Helfer auch zu motivieren, weiterzukommen und zu sagen, hey, ihr habt uns jetzt am Anfang wundervoll mit euren Händen geholfen, aber wir brauchen euch auch in Zukunft halt weiter als Gäste. Also bitte kommt, ne, besucht, sobald es geht, wieder die ersten Betriebe, die wieder aufmachen, macht euren Urlaub hier, bestellt euren Wein hier. Ja, das waren so erste Geschichten, die wir gemacht haben und dann halt eben auch verknüpft haben. Und dann ging es natürlich irgendwann halt eben auch darum zu sagen, so, wir müssen als Ahrtal jetzt einfach auch wieder dieses Signal senden, dass auch wenn hier halt noch sehr, sehr viel zu tun ist und noch vieles kaputt ist, aber trotzdem, dass es möglich ist, wieder hier hinzukommen. Weil da natürlich viele Menschen auch eine Scheu hatten, ne? Die haben gedacht, so, da ist jetzt Katastrophe und da kann ich ja jetzt nicht hinfahren. Und da war dann im Prinzip die Aufgabenstellung zu sagen, so wie könnte im Prinzip wirklich eine Kampagne aussehen, um das rüberzubringen, um das zu kommunizieren. Und das ist dann im Prinzip halt eben in diesen sehr drei einfachen, aber effektvollen Worten rausgelaufen mit We Are Open, wo im Prinzip eigentlich alles drinsteckt, noch lange nicht fertig, aber offen und froh über deinen Besuch. Und das war dann eine Geschichte, die wir dann angefangen haben, halt eben zu spielen über die verschiedensten Kanälen und die ja auch heute noch läuft. Und die dann am Ende des Tages sehr schönerweise auch mit einem German Brand Award ausgezeichnet wurde.
Wie ist das, was geht dir im Kopf vor, wenn du in solchen Situationen bist? Ist das dann wie so ein, wie nennt man das jetzt am besten, so eine Art Überlebensmodus, der sich da einschaltet, der sagt, okay, Marc, wir beruhigen uns jetzt, wir atmen jetzt einmal kurz durch und jetzt überlegen wir mal auf sachlicher Ebene, wie können wir diese Herausforderung jetzt bewerkstelligen?
Ja, es gibt ja so zwei Menschentypen, es gibt den Pain-Typen und den Pleasure-Typen. Der Pleasure-Typ ist eher so der da mit langem Vorlauf irgendwie guckt und sich einen sehr detaillierten Plan macht und dann irgendwie, kennen wir noch aus der Schule, ne, diejenigen, die irgendwie schon 2 Wochen vorher angefangen haben, vor der Mathearbeit zu pauken oder die, die irgendwie die Nacht vorher oder den Tag vorher angefangen haben. Ich bin halt mehr der Pain-Typ. So. Aber wenn dann Pain ist, dann kann ich das auch ganz gut abrufen. Das heißt, also wenn jetzt irgendwie, also gerade in so einer Krisensituation, wenn da was kommt und es muss einfach schnell irgendwo da was her und das muss dann auch schnell in die Umsetzung. Ich sage immer so, geht da drum dann halt irgendwie, auf der einen Seite geht es da drum, eine Idee zu haben, aber auf der anderen Seite die halt auch mit PS auf die Straße zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die mir ganz gut liegt.
Kann man das lernen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, du kannst natürlich, das ist wie mit jedem Muskel, den du irgendwie trainieren kannst, das schon. Aber ich glaube schon, es gibt so eine Grundanlage. Es ist auch sehr schwierig, jetzt aus einem Pleasure-Typen einen Pain-Typen zu machen und andersrum. Ich glaube, man muss irgendwann akzeptieren, dass man das eine oder das andere ist und sich dann da im Prinzip halt eben auch mit zurechtfinden oder gut finden. Und dann natürlich halt eben, das kannst du natürlich dann halt eben schon trainieren. Also je öfter du das halt eben dann machst und dann damit halt eben auch klarkommst oder das geht nochmal zurück auf das Schulbeispiel, wenn du erst die Nacht vorher anfängst zu lernen, das dann trotzdem klappt, dann irgendwann sagst du ja, okay, es ist halt einfach so, es bringt mir jetzt nichts, wenn ich 2 Wochen vorher anfange, das Ergebnis wird nicht besser, ich verlasse mich einfach darauf, dass ich das dann halt irgendwie hinkriege. Ne? Aber je öfter du es machst, das natürlich, und das haben wir natürlich jetzt relativ oft gemacht in den letzten 20 Jahren und insofern, klar, kann man das halt eben schon von der Häufigkeit trainieren, aber ich glaube, du brauchst halt so eine Grundanlage dafür.
Ja, ich glaube aber, dass jeder Pain-Mensch auch einen Pleasure-Mensch gebrauchen kann.
Absolut. Es geht ja, das ist ja, ich sag mal, immer das, was im Idealfall richtig gute Teams auszeichnet. Ne? Also wir haben bei uns auch seit vielen Jahren, das habe ich auf dem Hotellehrgang kennengelernt, DISC, das ist so ein Persönlichkeitstest, der die Verhaltensweisen eines Menschen im Prinzip halt analysiert. Also du hast 4 Grundtypen, ne? Dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Und in den besten Teams hast du halt einfach jeden Verhaltenstyp präsent. Und am Ende des Tages geht's einfach nur darum, dass du das, was der andere halt eben besonders gut kann, zu schätzen weißt, auch wenn dir das vielleicht halt eben gar nicht liegt. Und genauso ist es bei Pain und Pleasure halt eben auch. Ne? Es geht nur darum, dass der Pain-Typ im Prinzip das, was der Pleasure-Typ mitbringt, eben wertschätzt und andersrum. Aber das zusammen ergibt natürlich in der Regel halt eben dann das richtig gute Ergebnis.
Wie soll es denn die nächsten Jahre weitergehen?
Wir sind an vielen, vielen neuen Sachen dran. Also es soll jetzt damit nicht stoppen. Also auch wenn ich operativ jetzt in den beiden Companies jetzt nicht mehr aktiv bin, aber wir haben neue Unternehmen schon gegründet oder gibt auch neue Sachen, die anstehen. Und insofern habe ich da schon vor, dem Thema weiter treu zu bleiben.
Mhm. Kannst du denn eigentlich überhaupt auch mal richtig abschalten? Du hast ja selbst gesagt, du gehst immer mit offenen Augen durchs Leben. Mhm. Also ist das ja eigentlich auch so was Intrinsisches, was immer stattfindet? Mhm.
Ja, doch, das kann ich schon. Aber es ist halt auch so, dass das, also selbst wenn man das halt eben hat, also selbst wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und mal entspannt und man sieht aber trotzdem ein, was einen irgendwie wieder inspiriert oder anfixt, dann ist das ja nichts, was einen aus der Entspannung rausbringt. Ne? Im Gegenteil, das ist eigentlich dann noch mal eine gute Ergänzung, weil es halt eben einfach Freude macht und jetzt nicht als Arbeit, wo man sagt, so, jetzt wollte ich doch eigentlich entspannen, aber jetzt muss ich wieder arbeiten. Das habe ich so eigentlich nicht.
Wie kannst du denn am besten entspannen?
Ach, tatsächlich, wenn ich unterwegs bin. Ja.
Also auf Reisen, Städtetrips mit der Familie.
Genau. Oder eben einfach auch mal zu Hause auf der Terrasse liegen oder am Strand.
Dass die Gedanken frei werden.
Genau.
Sehr schön. Lieber Marc, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese spannende Reise durch dein Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Flussaufwärts und flussabwärts. Wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen.
Okay.
Aber ich habe immer noch eine kleine Schnellfragerunde mit dabei, die sich hier jeder stellen muss. Und wenn du bereit bist, dann würde ich starten.
Go!
Kaffee oder Tee?
Wasser.
Welches Wasser?
Gibt es natürlich nur eins, Rodius.
Sehr gut. Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Land.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Erfolg oder Familie?
Familie.
Mallorca oder Ahrtal?
Beides.
Was ist typisch Marc?
Was ist typisch Marc? Ich glaube wirklich einfach irgendwie Neues zu entwickeln und das umzusetzen.
Vielen Dank.
Danke dir, Jessie, für die Einladung.
Also das Gespräch mit Marc gerade, wenn ich das so Revue passieren lasse, ich fühle mich immer noch sehr angeknipst und sehr euphorisch und enthusiastisch, aber in einem total positiven Sinne, weil er einfach mit seiner Art, die sehr ruhig auf der einen Seite war, aber so sehr eine sehr starke Strahlkraft auf der anderen Seite hatte, total inspirierend ist und einen motiviert, quasi jetzt sofort die Sachen in die Hand zu nehmen und selbst loszulegen. Und man hat so das Gefühl, wenn man mit ihm unterwegs ist, er ist dann so ein Mensch, der sagt, hold on, ich habe eine Idee, lässt alles stehen und liegen und läuft dann sofort wieder, weil es 5 Minuten später auch wieder für dich da und man kann dann weitermachen. Also so sein gesamtes Naturell hat eine sehr positive Auswirkung auf mich heute gehabt. Mein Learning aus dem heutigen Gespräch mit Marc ist, dass ich mein Mindset nochmal neu in meinen Fokus setzen möchte, dass ich schneller, reflektierter über aktuelle Geschehnisse nachdenke und mich darauf fokussiere, jetzt die Konsequenzen zu ziehen. Und Konsequenzen meine ich in dem Kontext gar nicht negativ, sondern die Sachen rational zu betrachten und zu sagen, das ist meine Herausforderung und die nehme ich jetzt in die Hand. Und was mir auch nochmal so ein bisschen dabei geholfen hat, war eben sein Erzählen von Pain and Pleasure Menschen, weil ich mich ja auch selbst direkt irgendwie einkategorisieren konnte und dadurch jetzt nochmal erkannt habe, dass ich kein Pleasure-Mensch bin, aber dass es trotzdem wichtig ist, dass man Pleasure-Menschen an seiner Seite hat und dass man nicht alles alleine schaffen kann.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.